Herr Professor Resch,
meine Damen und Herren,
Mitglieder und Besucher dieser Tagung, ich möchte zunächst einmal meinen tiefen Dank zum Ausdruck bringen, dass ich eine solche ehrende Einladung erhalten habe, hier an diesem Imago Mundi Kongress zu Ihnen sprechen zu können. Mein Thema ist gewissermaßen hier als das heutige morgendliche Öffnungsthema sehr organisch betont. Und ich muss Ihnen gewissermaßen das organische Gerüst des Bewusstseins vor Augen führen. Auf der anderen Seite muss ich mich natürlich bemühen, diese Dinge nicht zu weit zu treiben, dass eine solche Eröffnungsvorlesung ins klinische, neurologische, ja, man könnte sagen, degeneriert und damit vom Ziele wegführt. Aber alles, was Bewusstsein heißt, hat einen organischen, zerebralen Rahmen. Und ohne das Hirn käme kein Bewusstsein zustande. Und das soll nun das Thema dieses Vortrages. Bewusstsein ist etwas, was für uns alle evident ist. Und es ist andererseits ein ganz furchtbarer Ausdruck, wenn man es definieren soll. So wäre Bewusstsein als eine gewisse Definition der Gegensatz zur Bewusstlosigkeit. Und das ist eine genauso intelligente Definition wie seinerzeit die Definition der Weltgesundheitsorganisation, dass Gesundheit die Abwesenheit von Krankheit ist. Also mit solchen Definitionen kommen wir nicht weiter. Ich muss das mehr philosophisch orientierten Kollegen überlassen, sich näher auf solche Definitionen einzugehen. Und nun, wir fangen mit unseren Dias an und kann nun gleich darauf hinweisen, dass wir diese Begriffe Bewusstsein, Schlaf und Vigilanz, dass wir mit diesen Begriffen einmal operieren wollen. Und da Herr Kubicki nach mir über Schlaf vorwiegend sprechen will, will ich ihm nicht ins Gehege kommen und möchte mich also ganz hier Bewusstsein konzentrieren. Trotzdem werden gewisse Ausflüge in diese Begriffe notwendig sein. Der Vigilanzbegriff zeigt ja sehr stark die Schwankungen, die unser Wachsein, denen unser Wachsein unterworfen ist. Und wir haben dauernd Schwankungen in der Vigilanz, ganz besonders während akademischer Vorträge und wo man leicht diese Dinge sehr stark fluktuieren können. Und dieser Vigilanzbegriff, das ist auch recht interessant, der wird auch verschieden aufgefasst. Herr Kugler, der eine starke sprachlich-linguistisch orientierte Ader hat, der möchte natürlich rein vom Etymologischen ihn auf das Wachsein beschränkt wissen, aber da ist zum Beispiel der Schweizer Schlafforscher Köller, der den Begriff Vigilanz ganz einfach in den Schlaf mit hineinzieht. Und es darf auch gleich vorweggenommen werden, dass im Schlaf in irgendeiner Form das Bewusstsein weitergeht. Schlaf ist keine Bewusstlosigkeit, das wissen wir alle, was für geistige Leistungen im Schlafe vor sich gehen. So müssen wir sagen, im Schlaf läuft ein reduziertes Bewusstsein weiter. Und das hat derartig bedeutende Konsequenzen, die ins Psychologische, ins Tiefenpsychologische gehen, auf die ich hier auch nicht weiter eingehen möchte. Nun, das ist sehr wichtig hier. Der Schlaf dient der Lebenserhaltung. Bewusstlosigkeit bedeutet Lebensgefährdung. So, Bewusstlosigkeit ist daher ein pathologischer Zustand, der mit zerebraler Störung verbunden ist. Die mag organisch sein, die mag metabolisch toxisch sein, die mag also mit strukturellen, die mag mit strukturellen Läsionen des Gehirns verbunden sein, darüber reden wir noch, die mag ganz vorübergehend sein durch, einfach durch Veränderungen der Blutchemie. Und all das ist diese Bewusstlosigkeit, die stellt ein ärztliches Problem dar. Über Probleme wie Unbewusstes und wie manche noch mehr früher gesagt unterbewusste Dinge werden vollkommen ausgeklammert in diesem Vortrag.
Nicht, dass ich ihnen abhold bin, aber ganz einfach, weil sie in dieses Thema nicht hineinpassen. Nun komme ich in einen historischen Überblick über die Bewusstlosigkeit und das Gehirn. Und das möchte ich zunächst einmal, wir werden dann gleich das Gehirn uns ein bisschen anschauen, anatomisch gesehen. Und da kommt eine interessante historische Sache. Im 19. Jahrhundert, als die Chirurgie immer größere Fortschritte machte, sich allmählich an das Gehirn heranwagte und den Schädel öffnete für Hirnoperationen, da war allgemein das Gefühl, dass die Großhirnrinde, die man ja rasch als höchste Niveau in der ganzen Hierarchie des zentralen Nervensystems erkannt hatte, da hat man das Gefühl gehabt, um Gottes Willen nicht an die Hirnrinde heran, ein jeder Eingriff dort könnte zur Bewusstlosigkeit führen. Man hat also automatisch die Großhirnrinde mit der Bewusstseinsfunktion in eine Linie gesetzt und damit gesagt, dass wir können uns ans Gehirn nicht heranwagen. Allmählich erwuchs aus der Chirurgie eine eigene Neurochirurgie und die ersten Pioniere, die lernten sehr bald, dass man sehr wohl Eingriffe an der Hirnrinde machen kann, ohne dass der Patient irgendwelche Bewusstseinsstörungen hat. Er wacht auf der Narkose auf, wie ein ganz gewöhnlicher, nach gewöhnlichen Operationen in anderen Körperbereichen. Und auf der anderen Seite, als man sich nun weiter vorwagte mit neurochirurgischen Eingriffen und als man gar in die Gegend des Hirnstamms kam, dann merkte man, dass dort die Sache ganz anders war. Denn im Hirnstamm, in dieser Mittellinienstruktur des Gehirns, die ja einfach eine Verlängerung des Rückenmarkes ist, dort waren Eingriffe außerordentlich gefährlich, weil sie zu postoperativen Koma führten und dann zu schweren Schwellungen und das, was immer damals der Ausgang ein tödlicher war. Das war also eine äußerst gefährliche Gegend, die fast zu einem Tabu für den Neurochirurgen wurde. So wurde es auch immer klarer im ausklingenden 19. Jahrhundert, dass im Hirnstamm dass die Bewusstseinsfunktion am vulnerabelsten war. Bitte prägen Sie es ein, die verwundbare Bewusstseinsfunktion. Ich sage hier nicht Bewusstseinszentrum, das wollen wir verlassen. Wir reden dann noch drüber, wie man sich das dann vorstellen muss. Aber das wurde ganz klar, dass dort eben die größten Schwierigkeiten entstehen würden. Nun ganz kurz hier noch einmal ein Blick auf die Hirnrinde und ihre wichtigsten Lappen. Und wo hier nebenbei die motorische und sensorische Rinde an der Grenze zwischen Stirn und Scheitellappen, hier der Schläfellappen, der Hinterhauptslappen. Und vor dieser Rinde, die man als das höchste hierarchische Niveau erkannt hatte, bestand ursprünglich eine enorme Furchtsamkeit, sie irgendwie chirurgisch anzugreifen. Nun kam es auch zu natürlichen pathologischen Entwicklung. Da war eine Krankheit, sie ist zwischen 1910 und 1930 über ganz Europa, auch über anderen Kontinenten, besonders in der nördlichen Halbkugel, breit machte, die Enzephalitis lethargica von Economo nach einem Wiener Neurologen benannt. Und bei dieser Enzephalitis lethargica zeigte sich, dass die Herde im Hirnstamm lagen und dass die Patienten entweder in einem Dauerschlaf waren oder, wenn sie gar in einem komatösen Zustand, was natürlich noch schlimmer war. Und da damals die Neuropathologie schon blühte und die Gehirne dann untersucht wurden, die Mortalität war zwischen 30% und 50%, da sah man, dass diese Herde die Hirnrinde kaum berührten und all das gab immer weitere Evidenz, dass der Hirnstamm primär einbezogen war, und zwar in beide Richtungen, in die Bewusstseinsfunktion und die Schlaffunktion, die sich hier auch leicht miteinander hier, sagen wir, miteinander fast als untrennbar manchmal erweisen könnten. Nun kommen wir zu wissenschaftlichen Entwicklungen in der folgenden Zeit. Zunächst einmal möchte ich vorausschieben, dass schon 1890, wir kommen jetzt zu den Experimentatoren, den Neurophysiologen, dass schon 1890 herum Goltz in Berlin, glaube ich, einen Hund die gesamten Großhirnhemisphären weggenommen hat und dieser Hund das überstehen konnte und so ein gewissermaßen mit einem Primitivbewusstsein ganz vegetativ weiterlebte, sodass man auch sagen konnte, die unter den Menschen Säugetiere können sogar ohne Großhirn leben. Das war der berühmte großhirnlose Hund von Goltz, später von Rothmann. Und nun Frederik Bremer war ein belgischer Neurophysiologe, der das Gehirn encephal isolé, cerveau isolé, durch Schnitte vom Rest abtrennte. Das sah ungefähr folgendermaßen aus. Sie sehen hier, dass das Rückenmark, wie es hier von unten her in den Schädel eintritt, verlängert. Hier beginnt jetzt der Hirnstamm bis hierher, das ist die Mittellinie, verlängerte Mark, die Brücke, das Mittelhirn, besonders wichtig, und hier das Zwischenhirn. Und der eine Schnitt, das Encephalisolé, Encephalon, ist der gesamte Inhalt des Schädels, wurde hier getrennt vom Rest, denn die Tiere konnte man damals schon gut beatmen und überleben. Oder es wurde hier eine Sektion hier in der Mitte des Mittelhirnsgebiets gemacht. Und das war das Cerveau-Isolé, das Cerebrum-Isolatum, wie Sie es sagen könnten. Und diese Tiere mit Encephalisolé, die zeigten einen praktisch normalen Wach- und Schlafzyklus. Während diese anderen Tiere hier fielen in ein hoffnungsloses Koma. Bremer sagte sich folgendermaßen, in diesem Falle sind wichtige Zuströme zum Gehirn, besonders aus der sensorischen, besonders die Sensorik aus der Gesichtsregion beim Tier, die Schnauze, die da eine ganz besondere Rolle spielt, die sind erhalten. Außerdem die Zuströme vom Hörsinn, die Zuströme vom Sehsinn sind nicht unterbrochen und dadurch, durch dieses Intaktsein der Bahn bleibt, wird der Bewusstseinsfunktion sehr afferente Energie zugeführt. Und das speist gewissermaßen die Regionen, die mit dem Bewusstsein in Beziehung stehen und die geben diese Energie an das durchaus so vorhandene Großhirn weiter. Und nun, um einen Moment hier vielleicht nochmal mitten dir zurück zum letzten Vorangehenden, kommt in den USA, kommt Horace Magoon, erst in Chicago, später Los Angeles, der sagt, es sind nicht die großen Bahnsysteme, es ist ein eigenes System im Hirnstamm, die Formatio Reticularis, das hat ein aszendierend aktivierendes System. Diese Formatio Reticularis sind Massen von Nervzellen, die im Zentrum des Hirnstamms liegen, und die fast wie mit einem schirmartig sich ausbreitenden Phasensystem mit dem Großteil des Großhirns verbunden sind. Die aktivieren das Großhirn, tonisieren das Großhirn und das ist nun die Hauptsache dabei. Diese ersten Arbeiten, Magoon und Moruzzi von Pisa, die zusammen damals arbeiteten, die schlugen enorm ein. Und es ist hochinteressant für mich, weil ich bin gewissermaßen alt genug, durch diese Phasen durchgegangen zu sein. In den 50er Jahren waren erfüllt mit enormen Diskussionen über die zerebrale Regulation des Bewusstseins. Die meiste Literatur kam damals zustande und Magoons Konzept und die Rolle der Formatio Reticularis setzte sich geradezu triumphal durch und wurde überall diskutiert. Es kam sogar so weit, das mag für Sie interessant sein, dass damals in der Sowjetunion, wo der Pavlovismus geradezu ein Dogma war und mit Pavlovismus natürlich einzig und allein die Hirnrinde von Bedeutung war, wo gewissermaßen dynamisch ständig Verbindungen geschaffen werden konnten, dass auf einmal dieses System dort überrannt wurde von Magoons Formatio Reticularis Konzept. Es war gewissermaßen der erste große wissenschaftliche Einbruch westlicher Neurologie in ein geradezu in Marmor gebildetes System des Pavlovismus, das ja mit dem damaligen dialektischen Materialismus ausgezeichnet im Zusammenhang stand. Und so wurde das von dem Magoonschen System der Rolle des Hirnstamms in einer eigenartigen Weise überrannt. Merkwürdigerweise kommt es in den 60er Jahren und von da ab weiterhin zu einem Abflauen des Interesses an der neurologischen Basis des Bewusstseins. In Neuropsychologie geht alles darum auf die, und bis in die allerletzten Jahre, in die hohen 80er Jahre, auf eine Darstellung von neurophysiologischen Daten, die geistige Funktionen, intellektuelle Funktionen und so weiter, für die ein Korrelat darstellen konnten. Man hat sie auch für Emotionalität und elektrophysiologische Korrelate immer sehr interessiert. Nur ist ein gewisses Einschlafen des Interesses an der Bewusstseinsregulation entstanden, als ob man über Magoon nicht viel weiter hinauskommen würde. Und ich glaube, das ist wohl falsch. Nun gehen diese Dinge sehr wellenartig vor sich. Hier wäre so in der Hirnstamm schematisch dargestellt, das ist ohne dies von Magoon selber, und die Formatio Reticularis hier mit ihren Beziehungen hinauf, mit der Aszendieren zu den gesamten Hirngebieten, das ist hier von einem Affengehirn hier. Und so zeigt sich ganz klar eine solche Beziehung von unten her auf die Hirnrinde. Und wenn wir noch die kritischen Gegenden etwas weiter ansehen, sehen Sie, hier haben wir den obersten Teil des Hirnstamms, hier ist das Zwischenhirn, der Hypothalamus, die Hypophyse, die da so dranhängt an der Basis des Gehirns, und alle diese hier vertikal strichlierte Region, das fällt wohl mit der Formatio Reticularis, deren Reizung das schlafende Tier sofort erweckt, wenn man sie mit einer Elektrode reizt, wäre diese Region. Sie wurde schon früher von dem Schweizer Neurophysiologen Hess als ergotrope Zone empfunden, von seinen Katzenreizungen her, die noch aus den 30er Jahren stammen. Wenn eine trophotrope, die dem Schongang des Körpers entsprechende, im vorderen Hypothalamus sitzt, und wenn die, wie Nauta in Boston das gemacht hat, sie zerstört wird, versterben diese Tiere an rastlosen Hin- und Herrennen und kommen nie zur Ruhe. Eine mnestische Zone ist auch noch da und eine Zone, die hier ist, die der sexuellen Reifung dient und deren Zerstörung manchmal durch kleine Hämatome zu Pubertas praecox, zu äußerst in Sexualität des Kindesalters führt. Wir sind also hier in einer sehr kritischen Gegend, wo auch eine Anzahl anderer wichtiger Funktionen auch noch eingelagert sind, die hier ihre Hauptzentren haben. Ich verwende das Wort Zentrum immer mit etwas Zagen. Nun, nach dieser Einführung muss ich Ihnen doch einige Beispiele aus Klinik und Pathologie geben. Was geschieht, wenn zum Beispiel das ganze Gehirn ohne Sauerstoff ist? Nun, dieses Problem ist heute ein sehr häufiges. Das ist das Resultat der Fortschritte der Medizin, weil Patienten, die früher einfach eben gestorben wären, dadurch, dass das Herz still, durch Herz- und Atemstillstand, durch die meisterhafte Fortschritte der Wiederbelebung, die mit Couvenhoven und Knickerbocker und Jude 1960 begann, durch diese Wiederbelebung und der Ursprung der Intensivstationen, die können am Leben bleiben. Und geht diese Wiederbelebung nicht schnell genug, dann kommt es zu einem Zustandsbildungen wie das tiefste Bewusstlosigkeit haben, mit sich führen und eine ganz besonders bösartige Form der Pathologie haben, sodass hier gewöhnlich solche Zustände meist nur von Kindern und Jugendlichen überlebt werden und dann meistens auch nur mit schweren Defekten, wenn das Ganze nicht gleich behoben wird. Beim Schädel-Hirntrauma, beim Schlaganfall gibt es Bewusstlosigkeit und jeder, der in Ohnmacht fällt, der erfährt einfach, dass für einen Moment das Hirn nicht genug Blutzufuhr hat und hier ist eben wiederum die Bewusstseinsfunktion unterbunden. Epileptische Anfälle gehören auch dazu. Das ist nur hier eine super Energieleistung bestimmter Hirnzentren, die so stark ist, dass sie alle anderen Funktionen unterbinden mag und dadurch zu Bewusstseinstrübung führen kann und beim großen Anfall immer dazu führt, obligat dazu führt. Nochmal hier kurz ein Bild auf das durchschnittene Großhirn und sehen Sie die Girlande der Hirnrinde. Diese Girlande der Hirnrinde ist besonders anfällig für Sauerstoff. Es gibt auch noch andere Strukturen, die so hoch anfällig sind. Aber da kann es leicht sein, dass beim Sauerstoffmangel die Hirnrinde isoliert ausgeschaltet wird und der Patient daran leidet. Das sind alles Läsionen, das ist von den beiden New Yorker Forschern Plom und Posner, die ein hervorragendes Buch über Bewusstseinsstörungen geschrieben haben im letzten Jahrzehnten. Und das sind Läsionen, die zu schwerer Bewusstlosigkeit führen. Und da sehen Sie zwei Typen. Die kleineren Läsionen im Hirnstamm, die relativ klein, und die Riesenläsion, die das Großhirn ausschaltet. Da können Sie sehen, die Bewusstseinsfunktion hat gewissermaßen zwei Gebiete, von wo sie ausgeschaltet werden kann. Im Hirnstamm, wo sie besonders vulnerabel ist, genügt eine ganz mäßig ausgedehnte Läsion. Die Hirnrinde oder das darunterliegende Marklager, die müssen aber schon ganz weitgehend ausgeschaltet werden. Wie ich Ihnen noch zu Anfang gesagt habe, kleine chirurgische Eingriffe in einem bestimmten Hirnrindengebiet haben überhaupt keinen Einfluss auf die Bewusstseinsfunktion. Hier ist eine Patientin, das ist von Herrn Ingvar und Herrn Brun aus Lund in Schweden. Und diese Patientin ist schon 10 Jahre lang, hat nach ihrer initialen Anoxie, 36 Jahre alt. Sie ist sie hat zwar die Augen zu, sie ist aber nicht komatos. Kein Koma dauert länger als ein paar Wochen. Was danach kommt, auch wenn der Patient weiterhin in ganz gestörtem Bewusstsein bleibt, ist kein Koma mehr. Das initiale Koma ist überlebt. Die Franzosen haben das als Koma dépassé bezeichnet und das sehr richtig erkannt. Das ist ein Zustand, das kann man als ein Fassadenbewusstsein auffassen. Da ist wirklich nur noch die Fassade da. Was geschieht nämlich bei diesen Patienten? Sie beginnen sogar einen Wachschlafzyklus ganz allmählich. Sie zeigen Appetit und melden das an, dass sie Appetit haben. So vegetative Funktionen laufen weiter. Und in diesem furchtbaren Zustande. Und das kann manchmal eben über 10 Jahre andauern. In meisten Fällen kommt es doch zu Komplikationen, die man möchte sagen, gnädig ein solches vegetatives Leben abkürzen. Hier von dieser selben Patientin mal ein EEG, das flach aussieht, weil die Großhirnrinde zerstört ist. Für den Elektroenzephalographie-Spezialisten ist es kein flaches EEG. Man braucht nämlich die Maschine dann noch etwas mehr auf höhere Verstärkung, dann sieht man ein Minimum von Tätigkeit. Das ist nämlich der Unterschied vom total flachen EEG des Hirntodes. Und so haben wir nun folgende Dinge, was wir unterscheiden können. Wir haben einen kompletten Hirntod, wenn das Herz zwar weiterschlägt, nach der Wiederbelebung und das schon zerstört wurde durch den Intervall des Stillstandes und wenn sowohl Großhirn und Hirnstamm zerstört wurde. Da gibt es Dissoziationen. In einer kann der Hirnstamm isoliert zerstört werden. Und ein solcher Patient hat alle Hirnstammfunktionen, da gehört die Atmung mit dazu. Eine Menge Hirnstammreflexe sind dabei, die Pupillen sind weit lichtstarr und weit und eine Menge andere solche Reflexe sind aus. Und da kann, und das ist häufiger, eine isolierte Großhirnrindenzerstörung sein. Und die hat den Namen Apallisches Syndrom bekommen. Pallium heißt der Mantel. Und apallisch, eine wenig schön griechische, lateinische Zusammenfügung, führt eben das Fehlen dieses zerstörten Mantels der Hirnrinde, der isoliert zerstört wurde. Das ist diese Form von Bewusstseinsstörung, wo Hirnstammmechanismen weiterarbeiten, wo das Fassadenbewusstsein da ist. Das apallische Syndrom wurde bereits 1923 von Ernst Kretschmer beschrieben, dem Tübinger Fachmann, der eigentlich später vorwiegend als Psychiater bekannt wurde, der das nur so nebenbei erwähnte. Und hier in Innsbruck hat Gerstenbrand bedeutende Arbeiten über dieses apallische Syndrom geliefert. Wir wollen uns jetzt hier noch, wollen wir noch zeigen, dass die Dinge nicht ganz so einfach sind. Wenn man nämlich eine solche Darstellung gibt, einer Situation, wie ich bin, kann man leicht zu einem Simplifikator werden, dass man, der alle diese Dinge zu sehr vereinfacht. Didaktisch ist das recht schön, wenn man sie etwas vereinfacht und sagt, gut, da ist es Großhirn, das ist der Hirnstamm, aber es gibt nur noch einige Läsionen, die führen zu Dingen wie akinetischer Mutismus. Man bewegt sich nicht, spricht nicht und ist auch in so einem komischen Zustand. Und da sind es nur oft kleine lokale Läsionen beim Thalamus, gewisse Frontalläsionen hier und all das kann das apallische Syndrom imitieren. So, das macht das Ganze klinisch ein bisschen schwieriger. Heute mit CT-Scan und MRI, mit diesen modernen Methoden, kann man jedoch leicht sehen, welche Strukturen zerstört wurden. Und hier zum Beispiel noch etwas, das ist hier ein Vergleich, wo eine traumatische Läsion, dass die weiße Marklage, was zwischen der Rinde und der tiefen Struktur liegt, weitgehend zerstört hat durch ein schweres Schädeltrauma mit langer Bewusstlosigkeit. Da darf ich auch gleich etwas über das Schädeltrauma sagen, bevor ich hier weitergehe. Sehen Sie, beim Schädeltrauma haben wir die Commotio Cerebri, bei der es obligat zu einer Bewusstseinsstörung kommt. Viele von Ihnen werden das selber erlebt haben und die dauert gewöhnlich, eine Commotio Cerebri, dauert die Bewusstlosigkeit von ein paar Sekunden bis zu wenigen Minuten, denn jede längere Bewusstlosigkeit ist verdächtig auf Strukturschäden im Gehirn. Nun, das Eigenartige ist, dass bei der Commotio Cerebri keine strukturellen Veränderungen da sind. Und selbst mit verfeinerter Technik man solche bisher nicht gefunden hat. Und dadurch wird sie uns ein wenig zum Rätsel und wir müssen halt zu Konzepten und Hypothesen greifen, wie diese so bekannte Bewusstlosigkeit, die übrigens auch mit unserer Gedächtnisfunktion interferiert und die retrograde Amnesie für die alles, was gerade vorher stattfand, verursacht haben, wie die Bewusstlosigkeit zustande kommt. Aber hier, wie gesagt, das ist ein äußerst schweres Schädeltrauma. Das sind Beobachtungen von England, von Oxford. Und da zeige ich Ihnen hier die Patientin hier nach einem solchen, das war dieselbe, deren Hirn später in der Obduktion gezeigt wurde. Und die in dieser Haltung ist in prolongierten komatösen Zustand, der einige Wochen gedauert hat bis zum Tod. Und noch etwas, wenn das Gehirn, das Großhirn abgegrenzt wird, kommt es zu Streckungsmechanismen. Sehen Sie, die extreme Streckung in allen Gelenken, das ist dieses losgelöste Gehirn, das die dezerebrierte Starre, die Dezerebration zu nennen. Das ist wie auch hier sagt, der rechte Arm ist etwas anders, der ist in einem Beugesynergismus, und das so etwas nennt man Dekortikation, die Hirnrinde allein. dass hier sogar die Klinik gewisse Unterschiede zeigt, ob die Rinde allein oder das gesamte Großhirn funktionell geschädigt wurden. Nun müssen wir uns auch immer die Dinge betrachten in der aufsteigenden Reihe der Tiere. Und wir sehen, wie man hier von der Ratte hier zwei Typen von Tieren, von Spitzmaus, die Erdspitzmaus und die Baumspitzmaus, die offenbar durch ihr schon etwas weiter vorgerückt ist, hier noch ein Tarsius, das ist von einem Hufer, und das ist hier, sie sind der Schimpanse und der Mensch, die zeigen die Hirnentwicklung. Und da schauen Sie einmal auf das, was weiß ist. Was weiß ist, ist wie die weißen Flecke auf der Landkarte. Gehört nicht direkt einer Funktion an, wie motorisch, hören, somatosensorisch, also unser Fühlen, Geruch und Sehen, sondern das ist der Uncommitted Cortex, das sind Assoziationsrinde, wir wissen nicht genau, was wir. Dieser Rindenteil ist frei für gewissermaßen für geistige Leistungen. Und wir sehen hier sehr schön, wie diese weißen Teile immer mehr ansteigen und bei Menschen immer mehr bedeutender werden. So können Sie sehen, wie der Mensch immer mehr vom Großen abhängt. Und wenn bei einem Menschen das Große zerstört wird, dann ist seine Leistung eben noch wesentlich schlechter als die des Goldschen, großhirnlosen Hundes. Weil diese Leistung eben so eine in so starkem Maße all das, was den Mensch zum Menschen macht, die seine noetischen intellektuellen Funktionen zerstört. Hier komme ich nun auf Einsichten aus dem Gebiete der Neuropharmakologie. Das haben wir schon gestern Abend daraus gehört. Und hier komme ich auf Wirkweise von Sedativa, Anästhetika und die Neuroleptika. Die Neuroleptika, die ja nur verwendet werden vom psychiatrischen her, zu einer bestimmten Form der Ruhigstellung und die auch antipsychotische Wirkung haben. Das Bewusstsein modifizieren. Da habe ich Ihnen doch gesagt zu Beginn, dass Schlaf und Bewusstlosigkeit ganz verschiedene Dinge sind. Aber in diesem Moment muss ich auch schon wieder einen kleinen Rückzieher machen und doch sagen, dass da Übergänge zueinander erfolgen können. Sehen Sie, wir wissen ja alle, dass beim Schlafmittel, sie induzieren Schlaf, bei richtiger Dosierung einen schönen, erfrischenden Schlaf und bei exzessiven Mengen ein Koma, das tödlich sein kann. Nun wäre das also doch nur eine graduelle Angelegenheit hier zwischen Schlaf und Bewusstlosigkeit. Wenn man nur ein wenig gibt, kommt es zu Schlaf, wenn man mehr gibt, zur Bewusstlosigkeit. Sehen Sie hier die Anästhetika. Da wird ja die Bewusstlosigkeit intendiert. Und auch hier könnte sie bei Unterdosierung gewissermaßen erst zu Schlaf führen. Die Neuroleptika, die ist doch sehr interessant, die führen zu einer bestimmten Form des Schlafes, der sich bei starker medikamentöser Wirkung auch immer auszeichnet durch das Faktum, dass diese Personen sofort durch einen kleinen Weckreiz wieder erweckt werden können, voll wach sind. Während der mit einer schweren Schlafmitteldosis in einen Tiefschlaf gebrachte Patient nur in einem äußerst dösigen Zustand mit lallender Sprache reagieren wird. So sind da eigenartige Mechanismen, die müssen wir auseinanderhalten. Trotz all diesen Dingen bleibt es bestehen, dass in der Struktur die Kerngebiete im Hirnstamm, die vor allen Dingen mit dem Schlaf, mit der Schlafregulation zu tun haben, die besonders in den letzten Jahrzehnten wieder sehr erforscht wurden. Denn im Gegensatz zur Bewusstseinsforschung hat die Schlafforschung in den letzten Jahrzehnten geblüht und zu erstaunlichen Ergebnissen geführt und sehr detailliert uns Regionen angegeben im Hirnstamm, die für Schlaf, und zwar für den Nicht-REM- und den REM-Schlaf, von denen Sie sicher gehört haben, in verschiedener Weise eine leitende Stellung haben und auch die zugrunde liegende Neurobiochemie. Auch das ist außerordentlich wichtig dabei, dass alle diese Grundlagen, die sind in den letzten Jahren ganz besonders erforscht worden. Das müssen wir uns dabei alles vor Augen halten. Ich habe das Wort Neurobiochemie erwähnt und möchte auch hier zum Bewusstseinsproblem die Neurobiochemie hineinbringen. Sie ist ein Teil des neurologischen Forschungsgebietes, der sich in den letzten Jahrzehnten auch enorm entwickelt hat. Wo Neurotransmittoren, Neuropeptide, Neurohormone, die verschiedensten Arten solcher derartiger Stoffe, Überträgerstoffe und wichtige Stoffe in allen, eben sogar im Bereich des Schmerzes und so weiter, und eine enorme Rolle spielen und man gewissermaßen das Gehirn fast wie ein Color-Coding in verschiedensten Farben sein kann, dass hier diese Region ist Serotonin betont, die ist Dopamin betont, die ist Norepinephrin betont, die ist cholinergisch betont und so weiter. Das könnte man direkt machen, weil die und ein außerordentlich wichtiger Zweig und in den natürlich die Neuropharmakologie hineingreift, weil sie über diese ganze Neurobiochemie ja wirkt. Und hier zeigt sich, das sind noch ältere Arbeiten von Bradley, der in Birmingham arbeitete, der hier zum Beispiel in ein Barbiturat, Sodium Pentotal verwendet und hier von Einheiten, von Nervzelleinheiten aus der Formatio Reticularis des Mittelhirns registriert und hier überhaupt keine Antwort mehr kriegt. Das heißt, das Barbiturat blockiert die Formatio Reticularis. Die ist dort blockiert. Diese Kette von Synapsen, die so stark unser Bewusstsein regulieren. Und da geht nichts mehr. Das ist aber nicht so bei der Verwendung von Neuroleptika. Da bleibt die Formatio Reticularis immer noch in dieser Weise intakt, noch elektrisch intakt. Was blockiert ist, sind die Zuströme in die Formatio Reticularis. Und so können wir jetzt verstehen, warum die einen Patienten in einer Dösigkeit schwersten Grades reagieren, wenn man sie weckt, und die anderen sofort wieder wach sein können. Ich komme nun zu einem weiteren und schon zu meinen letzten Teilen meines Vortrags, im weiteren Kapitel, und das hat zu tun mit der Elektroenzephalographie. Und nicht deshalb, weil ich selber viel in der Elektroenzephalographie immer tätig war und sie damit in den Vordergrund rücken möchte, sondern vor allem deshalb, weil die Elektroenzephalographie in sehr feiner Weise Schwankungen des Bewusstseins registrieren kann. Und wir in erstaunlicher Weise die Reise mitmachen können vom Vollwachsein, erhöhten Wachsein, in die leichte Schläfrigkeit, in die tiefe Schläfrigkeit und in alle Stadien des Schlafes, durch den ganzen Nicht-REM-Schlaf, in den REM-Schlaf, wenn man die Geduld hat, es über 90 Minuten auszudehnen. Davon hören Sie noch von Herrn Kubicki. Schon Berger, der 1929 die erste Arbeit geschrieben hat, der war in Jena Chef der Neuropsychiatrie und hatte über 20 Jahre sich damit tierexperimentell schon befasst, der die ersten Arbeiten des EEG des Menschen gezeigt hat, und der war bald, hat er erkannt, dass das EEG durch Bewusstseinsschwankungen dauernd beeinflusst wird. Und all dies ist noch verschieden in andere Altersstufen, besonders im Kindesalter, im Kleinkindalter, im Säuglingalter, sind diese ganzen Stufen in den Schlaf hinein, alle den anderen EEG-Mustern versehen, im Neugeborenenalter, bei den Frühgeborenen. Und sie alle haben ihre eigene Schläfrigkeit, ihren eigenen Schlaf, wenn man es so nach den hirnelektrischen Korrelaten so ausdrücken wollte. Und das ist hier von unserem Labor, ganz einer Normalperson, Augen auf, Augen zu. Und der Alpha-Rhythmus, der sich im 4., 8., 12., 16. Kanal okzipital zeigt, ist unterbrochen, kommt sofort wieder. Das ist das Alpha-Grundphänomen der Alpha-Blockierung, das Berger schon 1929 in seiner ersten Arbeit gezeigt hat, wie wir es bei jedem Patienten wiedersehen können. Wir haben nun versucht, diese eigenartige, feine Korrelationen, die das EEG zeigt im Hinblick auf Bewusstseinsschwankungen durch einen ganz, ganz einfachen Test, routinemäßig auszutesten. Und diesen Test möchte ich Ihnen jetzt zeigen. Wir nennen ihn Mental Activation und der spielt sich so ab, bei allen Patienten, zwar denen, die sprechen können, die nicht zu schwer krank sind und auch immer wieder bei Normalpersonen, während des EEGs werden diese Fragen und Datum, Wochentag, Name des Krankenhauses, Alter, Geburtsdatum und dann die Serien 7 Subtraktion von 100. D ist immer der schwierigste, A ist der zweitschwierigste, B und C sind die leichteren von diesen Testen. Und das ist sehr schön zu merken, die technische Assistentin schreibt dann einfach diesen A, B, C oder D hin und macht ein Plus oder ein Minus, je nachdem wie die Antwort bekommen. So konnten wir erst kürzlich 1280 Patientenbefunde auswerten und sahen sehr interessante Dinge dabei bei diesem einfachen Test. Zum Beispiel hier, dieser Patient kriegt die Frage D und er muss jetzt geistige Arithmetik betreiben, von 100 dauernd 7 abzählen. Berger hat uns gesagt, dass der Alpha-Rhythmus fast immer blockiert wird. Wenn man rechnet, wenn man arithmetische Aufgaben zu lösen hat. Und merkwürdigerweise, Sie sehen hier einen schönen Alpha, überall wo vom Hinterhaupt abgeleitet wird, in 4, 8, 12 und 12, 16 hier und 15, 16 und 13 hier. Und in dem Fall überhaupt kein Einfluss auf die Kette der Alpha-Wellen, die ungebrochen weitergeht. Wir haben das durch Jahrzehnte mitgeschleppt, diese Alpha-Blockierung durch Mathematik und auch durch andere Denkaufgaben, dass wir unser Denken, unseren Alpha-Rhythmus blockieren. Wir fanden nur in 2,5% unserer Personen, die verwendbar waren für diesen Test, den Alpha-Rhythmus blockiert. Das waren oft interessanterweise recht intelligente, also ungewöhnlich intelligente Leute. Womit das zu tun hat, das kann ich jetzt noch nicht sagen. Aber es ist doch interessant, dass wir dies machen können, ohne unseren Alpha-Rhythmus zu blockieren. Hier siehst du ein schwer abnormes EEG bei einer Patientin, 20 Jahre alt, die durch eine Hepatitis, eine Leberentzündung, in eine schwere Leberenzephalopathie hineingerutscht ist, denn wenn die Leberfunktion entgleist, leidet das Hirn und die Patienten liegen lethargisch da und das EEG schwerstens verlangsamt. Jeder dieser Striche, das sind eine Sekunde, hier sind das ist, und dieses schwer abnorme EEG, das sehen wir jetzt, ob da noch eine geistige Funktion zu erzielen ist. Und tatsächlich hier kommt die Frage Alter und Geburtsdatum und kommt eine sofortige, prompte, korrekte Antwort hier. Und was doch eigentlich erstaunlich ist, Sie sehen ein bisschen Aktivation dadurch, und der Patient zeigt mehr Muskelartefakte, diese schnelle Tätigkeit, nur einfach Muskelartefakte, dass es trotz dieser schweren Hirnveränderungen, das waren doch solche geistigen Leistungen möglich. Und hier noch ein letztes von dieser Gruppe. Und Das zeigt uns einen epileptischen Anfall, und zwar ist das eine typische Petit Mal Absence, wie sie im Kindesalter gang und gäbe ist. Und wir haben hier die Frage B, gerade hier zu Beginn des Anfalls gegeben, und hier kommt die, hier ist Name des Hospitals und keine Antwort. Diese bei der Absence-Epilepsie fällt man ja nicht, es ist ja nur, der Patient kann noch stehen und der Blick wird nur ein bisschen trübe und das Augenzwinkern und man weiß irgendwas Komisches, hier nach 6-7 Sekunden ist das vorbei und hier bereits die korrekte Antwort. So kann sich blitzschnell dabei das Bewusstsein wieder erholen nach dieser Sache. Das sind nur ein paar kleine, ach so ein bisschen schlaglichtartige Daten, wie, auf was man alle stoßen kann bei diesen Untersuchungen mit diesem außerordentlich einfachen Test, der nicht einmal etwas kostet, was das Eigenartige ist, weil heute die Instrumentationen für die ganze psychoneurologischen Testungen gemacht werden, oft unerhört teure Dinge sind und die meiner Meinung nach auch nicht immer unbedingt notwendig sein sollten zu sein brauchen. Und nun komme ich noch zu etwas weiter. Wie steht es denn mit EEG und Koma? Und während wir schöne Korrelationen mit EEG und Bewusstsein gesehen haben, Korrelationen EEG und Koma sind unzuverlässig. Denn ich kann nicht vom EEG sagen, was für eine Tiefe des Komas da ist. Und so sehen wir hier in dieser Zusammenstellung, das ist auch alles von eigenen Befunden, immer zwei Kanäle jeweils, verschiedene Koma-Muster. Ja, es gibt sogar ein Alpha-Koma. Das sieht aus, wie wenn der Patient wach wäre, nur ist der Alpha an der ganz falschen Stelle. Das ist einfach eine Autorhythmizität der Hirnrinde eines schwer komatösen anoxischen Patienten, der so etwas machen kann. So können die verschiedensten Dinge, die wir sehen können, und es gibt kein typisches EEG-Korrelat für die Komatiefe. Und nun ganz zum Schluss noch zu einem Versuch einer Zusammenfassung des Ganzen und ein wenig zu Bewusstseinsmodellen noch. Ich habe noch ein wenig Zeit. So haben wir das Lichtkegelmodell von Richard Jung, seinerzeit in Freiburg, der im Bewusstsein ganz einfach einen Lichtkegel, den man gesehen hat, den man konzentrieren kann, der sich weit ausweiten kann und vieles uns sehr schön erklären kann. Eine andere viel diskutierte Sache ist das Buch von Popper und Eccles, wo sich einer der größten lebenden Neurophysiologen, Herr Eccles aus Neuseeland und Herr Popper, der ja eigentlich aus Wien stammt und in England ein Philosoph, sich zusammengetan haben zu sehr interessanten Gesprächen. Das ist alles beherrscht von einem philosophischen Dualismus. Und interessanterweise gibt es für den Bewusstseinsforscher nicht allzu viel, was man daraus entnehmen kann. Denn es geht hier nur um die Hirngeist- oder Hirnseele-Frage und das Bewusstsein selber kommt dabei nicht allzu klar weg. Nun ist auch der dualistische Zugriff etwas, der wohl nicht passen wird. Und man kann durchaus sagen, ich bin offen dem Dualismus gegenüber. Ich erkenne an, dass man mit einem Monismus allein überhaupt auf nie höher hinauskommen wird. Aber um im Rahmen der organischen Hirnfunktion zu arbeiten, würde ich immer empfehlen, bei einem monistischen Prinzip zu bleiben, dabei aber wohl wissen, dass es nicht das letzte Ende der Dinge ist, dass man darüber gehen, über das hinaus transzendieren kann. Und nun sehr interessant von dem amerikanischen Schlafforscher Kleitmann, der Consciousness of Necessity und Consciousness of Choice. Das ist die eine, sagen wir, wie der Boltzmannsche Hund, der, wenn die Blase voll ist, aufsteht und mit spastischem Gang geht, um seine Blase zu entleeren, sich wieder niederlegt. Und hier das Consciousness of Choice, das ist, und wir haben die Wahl. Unser Bewusstsein gibt uns die Wahl. Damit wird gewiss, wenn das sieht aus, gibt es zwei Bewusstsein. Nein, das ist natürlich eine quantitative Angelegenheit. Es geht darauf hinaus, wie viel Bewusstsein. Das ist hier die die Hauptfrage, wie viel. Und es ist gewissermaßen das Consciousness of Necessity, ist das leere Gefäß, in dem das erst als gefüllt werden muss, die Fassade, das Fassadenbewusstsein. Dahinter spielen sich erst die noetischen Funktionen ab. Und sehen Sie, wie zum Beispiel Bremer und die französischen Schulen besonders betont haben, die Hirnstamm tonisiert die Hirnrinde. Das heißt, das Ganze ist, sagen wir, man muss das Ganze aufwärmen, dass überhaupt was zustande kommt. Dann kann das Großhirn die Basis für Denkfunktionen geben und das setzt eine solche Tonisierung voraus. Und so kommen wir zu den Grenzen des Neurologen. Die Fragen spezieller Modifikationen des Bewusstseins, Hypnose, Meditation, Ekstase, das sind Dinge, die ich nicht berühren möchte hier. Denn all diese Bewusstseinsfunktion ist natürlich modifizierbar. Aber wir wissen von elektrophysiologisch Monitoring von Hypnose ganz klar, dass man in der Hypnose voll wach sein kann. Man kann in der Hypnose schlafen. Und das EEG eines Hypnotischen zeigt dann je nachdem ein Wachzustand-EEG oder ein Schlaf-EEG. Aber es gibt kein EEG der Hypnose schlechthin, wenn man das EEG da als Richtschnur nimmt. Ob soll man doch so erstaunliche Veränderungen, Modifikationen des Bewusstseins hervorrufen kann. Und so ähnliche Dinge bei Meditation und Ekstase. Und so bringe ich Ihnen noch als letztes hier die konzentrierteste Zusammenfassung, indem ich mir das Ganze versuchen, in einer Nussschale zu präsentieren. Ohne Hirnstammfunktion kein Wachbewusstsein. Ohne Großhirnrinde kein aktives Wachbewusstsein und keine Verstandesleistungen. Die sind alle unmöglich gemacht, wenn der Hirnstamm uns nicht den Rahmen eines Wachbewusstseins liefert. Und damit, glaube ich, habe ich die Grenzen meines Themas erreicht und danke Ihnen für Ihre geschätzte Aufmerksamkeit.